Ja, wir haben uns schon begrüßt vorher. Dann mache ich das nicht noch einmal und steige direkt ein in dieses Thema über die Vergebung der Sünden, über die Grundlage der Vergebung unserer Sünden. In der ersten Hälfte der 95 Thesen, auf die wir am letzten Samstag eingegangen sind, ich denke, einige von euch oder die meisten von euch waren dabei, da diskutierte Luther vorwiegend die biblische Lehre von der wahren Buße und er enthüllte die Grundlagen, die falschen Grundlagen des Ablasssystems und des Fegefeuers. Und jetzt im Folgenden, so ab These 53, wird er damit beginnen, das Verhältnis zwischen der kirchlichen Ablasspraxis auf der einen Seite und dem Evangelium zu besprechen. Und dieses Verhältnis, so mahnt Luther an, ist in der Kirche damals in völlige Schieflage geraten. Seine Kritik, die er übt, die besagt, dass die Ablasspredigten der kirchlichen Beauftragten, dieser Agenten, die da auftraten und die Leute zum Ablass bewegen wollten, diese Ablasspredigten, die hatten das Evangelium eigentlich vollkommen verdrängt. Dann kommt er auf den Schatz der Kirche zu sprechen, in diesem Teil der Thesen. Und wir hatten ja vorher festgestellt, dass die römische Kirche sich herausnahm, einen bestimmten Schatz an guten Werken und an Heiligkeit zu verwalten, der aus dem Verdienst Christi und der Heiligen bestehen würde. Luther korrigiert, dass der Schatz der Kirche allein das Evangelium vom Heil, der Vergebung in Jesus Christus besteht. Luther scheint an diesem Punkt in seiner Geschichte dem Ablass noch eine gewisse Berechtigung einzuräumen. Es sieht so aus, als ob er sich nicht vollkommen überhaupt gegen Ablass richtet, sondern gegen einen Missbrauch, so wie er ihn damals verstand. So wie ich Luther verstehe, will er aufzeigen, was denn ein richtig verstandener Ablass sein soll. Das heißt, wie die Kirche die Bußfertigen in bestimmten Situationen beraten und auf welchem Weg sie ihnen Vergebung zusprechen sollte. Ich möchte diese Thematik im Folgenden behandeln anhand von drei Punkten. Und diese drei Punkte sind zuerst das Verhältnis von Ablass und Evangelium, dann was ist der wahre Kirchenschatz und das dritte die Anwendung des Evangeliums in der Seelsorge. Das ist dann ein ganz kurzer Punkt noch der praktischen Anwendung. Das Verhältnis von Ablass und Evangelium. Um das Verhältnis von dem kirchlichen Ablass und dem Evangelium zu verstehen, müssen wir natürlich zuerst verstehen, was das Evangelium denn überhaupt eigentlich ist. Dass die römische Kirche überhaupt dazu kam, diesen Ablasshandel, dieses System zu praktizieren, das liegt meines Erachtens daran, dass sie das Evangelium gar nicht wirklich verstanden. Die Kirche Roms, und ich wage hier auch zu behaupten, mit ihr bis heute viele evangelikale Kirchen haben es versäumt, das ganze Ausmaß dessen, was Christus durch sein Leben und Sterben erworben hat, festzuhalten und auch zu verkündigen. Ich möchte mir nicht anmaßen, diesen Mangel jetzt in einem Vortrag auszugleichen und dem ganzen Ratschluss Gottes hier vollumfänglich zu präsentieren. Das können wir nicht in so kurzer Zeit. Aber ich möchte trotzdem, damit wir verstehen, was am römischen Ablasshandel verkehrt ist, da müssen wir zumindest in einer Zusammenfassung die Kernwahrheiten des Evangeliums festhalten. Was ist der Verdienst Christi? Was ist das? Was hat uns Christus tatsächlich durch sein Leben und Sterben erworben? Was hat er für uns bewirkt? Und wie kommt das zur Anwendung? Je nachdem, wie wir nämlich diese Frage beantworten, wird es unseren Glauben und unsere Frömmigkeit entscheidend prägen. Ist das Heilswerk Christi synergistisch oder monergistisch zu verstehen? Keine Angst, ich werde diese Begriffe erklären. Ist das Heilswerk Christi grundsätzlich synergistisch oder monergistisch? Synergistisch bedeutet zusammenwirkend, monergistisch dann eben, es ist nur eine, es geht von einer Seite aus, wie es wirkt. Die römische Kirche vertritt und lehrt bis heute ein synergistisches Heilsverständnis. Das heißt, ein Zusammenwirken des Menschen mit Gott, mit Christus im Erlangen des Heils. Und in diesem Verständnis, und das ist wieder etwas, das in die evangelikale Frömmigkeit eingedrungen ist, in diesem Verständnis wirkt der Mensch mit Gott zusammen, damit jemand tatsächlich das Heil erlangt. Christus, so lehrt man, habe durch seinen Tod am Kreuz ermöglicht, lediglich ermöglicht, dass jemand gerettet werden kann. Das Heil in Christus stehe nun als, eben als Möglichkeit, als ein Angebot für jeden bereit. Es muss nur noch gewollt werden, in Anspruch genommen werden, und dann erst wird es wirksam im Leben des Einzelnen. Und diese Anwendung, dieses Verständnis, dieses eben synergistische Verständnis hat die Kirche Roms dann unter anderem durch das Ablasssystem verwaltet. Luther und auch die anderen Reformatoren, um nur einige zu nennen, Calvin, Zwingli, Ökolampard, Bullinger, und die reformierten Denker, die ihnen nachfolgten, die lehrten auf dem Grund der Auslegung der biblischen Texte ein monergistisches Verständnis vom Heil. Das heißt, Monos, Christus allein, einzig Christus, ohne Mitwirkung der Menschen an irgendeiner Stelle, hat das Heil, die Rettung des Sünders, nicht nur ermöglicht, sondern hat es durch sein Leben und Sterben tatsächlich bewirkt. Was die Menschen beigetragen haben, das ist nur ihre Rebellion, ihr Ungehorsam gegen Gott, die Sünde. Gott hat sich erbarmt über eine unzählbar große Schar von Sündern und hat für sie das Heil bestimmt, dass sein Sohn Jesus Christus für sie am Kreuz oder schon durch sein Leben und dann durch sein Sterben am Kreuz erwerben soll. Für diese bestimmte Schar von Menschen ist Christus hingegangen, hat gelebt für sie, ist gestorben für sie, damit sie das Heil dann erlangen. Der Mensch hat Gottes Gerechtigkeit, die er von ihm fordert, nicht erfüllt. Und damit er wieder in Gottes Gemeinschaft aufgenommen werden kann, muss diese Schuld ja ausgeglichen werden. Und darum hat Gottes Sohn, der Christus, als Stellvertreter für die dazu bestimmten Menschen vollkommene Gerechtigkeit gelebt. Er war ohne Sünde. Er hat Gottes Gerechtigkeit in allem erfüllt. Und das hat er als der Stellvertreter von den Menschen getan, die Gott dazu bestimmt hat, das Heil zu erlangen. Und diese fremde Gerechtigkeit wird ihnen nun angerechnet. Und sie stehen damit so vor Gott, wie wenn sie selbst die geforderte Gerechtigkeit erfüllt hätten. Sie haben nichts dazu beigetragen. Alles hat Gott in Christus für sie bestimmt und wirksam gemacht und ihnen als Geschenk zugerechnet. In gleicher Weise hat Christus die Schuld derselben Menschen gesühnt. Also er hat für sie bezahlt. Auch als ihr Stellvertreter wurde sie ihm von Gott aufgeladen und er hat sie zur Hinrichtungsstätte ans Kreuz getragen und ist in den Tod gegangen und in die Hölle hinabgestiegen. Das ist die Strafe für den Sünder, die Gott bestimmt hat. So wie Paulus schreibt im 2. Korintherbrief 5,21, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Also diese Gerechtigkeit, die er uns auch erworben hat, wird uns anstelle unserer Sünde angerechnet. Das alles hat Christus durch sein Leben und Sterben erworben für uns und das ist wirksam für die zum Heil erwählten Menschen. Wenn ich nun auf diese Stellvertretung Christi für mich vertraue, durch den Glauben, der mir ebenfalls geschenkt wurde, Epheser 2, Vers 8, der Glaube ist auch geschenkt von Gott, damit ich das Heil ergreifen kann. Und wenn das passiert in meinem Leben, wenn ich das Heil durch den Glauben ergreife, dann erweist sich dadurch, dass ich Teilhaber des Heilswerkes Christi bin. Dass ich den Glauben habe, der mich rettet und in den Leib Christi, seine Kirche, eingegliedert werde, das ist der Beweis dafür, dass Christus das Heil für mich erworben und an mir wirksam gemacht hat. Das alleinige Wirken Gottes hat weitere Auswirkungen in meinem Leben. Ich bin nicht nur als gerecht erklärt, von meiner Schuld freigesprochen, von meiner Sünde gereinigt. Ich bin dadurch auch definitiv und für immer von Gott angenommen. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 27 und folgende: Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Das ist definitiv. Es ist so bestimmt vor Grundlegung der Welt und es ist definitiv angewendet und das bleibt so. Das Neue Testament lehrt auch, dass das Werk Gottes in Christus uns zu Söhnen macht. Und dazu hat Gott die Glaubenden bestimmt, bevor er die Welt schuf. Epheser 1, Vers 4 bis 5, wie er uns in ihm auserwählt hat für Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft. Oder man kann das auch mit Adoption übersetzen, zur Adoption als Söhne durch Christus Jesus für sich selbst. Und durch den Glauben an Christus sind wir in diese Sohnschaft eingesetzt. Galater 3, 26. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Galater 4, Vers 4 bis 7. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die loskaufte, die unter Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herzen, der da ruft, Abba, Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Also, dass wir in diese Stellung als Söhne und Erben definitiv eingesetzt sind, das gibt uns eine Hoffnung, die nicht zunichte gemacht werden kann, die Diese Hoffnung ist das himmlische Erbe. Und davon schreibt Apostel Petrus zum Beispiel in seinem ersten Brief, Kapitel 1, ab Vers 3. Da schreibt er: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet, zur Rettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Merkt ihr auch hier diese definitive Sprache, diese ganz bestimmte Sprache, da ist überhaupt nichts Unsicheres dran. Und da ist immer die Rede von dem, was Gott getan hat. Gott hat so viel getan, wie dann wirklich auch zur Wirkung kommt. Das Leben im Glauben auf der Grundlage des Evangeliums, der guten Nachricht von der Vergebung und Neuschöpfung in Christus, ist nicht auf menschliche Bemühungen gebaut oder auf menschliche Eventualitäten, die sie vielleicht erfassen und dann umsetzen oder auch nicht. Nein, das ist alles bestimmt. Das ist nicht so, als bekäme der Mensch von Gott etwas Gnade, mit deren Hilfe er dann den großen Rest seines Heils vollbringen kann oder soll. Es ist vom Anfang bis zum Ende ein Geschenk Gottes, das jedes vorbereitende Wirken von menschlicher Seite ausschließt. Und es beinhaltet alles, was wir für die völlige Annahme bei Gott benötigen. Wenn wir das verstanden haben, nur ansatzweise verstanden haben, dann sehen wir auch, dass jede Art von Ablass, den eine Kirche verwalten oder verkaufen möchte, völlig überflüssig ist. Das Evangelium ist der wahre und der vollkommene Ablass. Und dieser wurde schon geplant, bevor überhaupt eine Kirche bestand. Bevor überhaupt ein Volk Gottes bestand. Und er wurde schon in Kraft gesetzt, lange bevor eine römische Kirche bestand, geschweige denn eine evangelische oder evangelikale. Wer neben dem vollen Freispruch, der im Evangelium versprochen wird, irgendeinen zusätzlichen Ablass einsetzen will, der fügt in Wirklichkeit nicht hinzu, sondern er nimmt eigentlich etwas vom Evangelium weg. Er bestreitet, dass das Heilswerk in Christus genügend wäre. Und damit beraubt er die Gläubigen, beraubt er sie der Hoffnung, der Freude im Glauben an Christus. Er macht aus der frohen Botschaft eine Last, die niemand tragen kann. Kein Mensch ist fähig, irgendetwas Gutes dazu beizutragen, damit er das Heil erlangen kann. Das ist eine Last, die niemand tragen kann, eine Forderung, die niemand erfüllen kann. Das Evangelium sagt, es ist alles geschehen. Der Sieg über die Sünde und den Tod ist errungen. Nimm es an und lebe. Die römische Form der Frömmigkeit hingegen sagt, komm und beteilige dich, arbeite für dein Heil. Vielleicht kannst du das Heil gewinnen, vielleicht kannst du es behalten. Und ihr merkt vielleicht, dass das nicht nur römisch-katholisch zur Zeit des Mittelalters ist. Wir haben das am letzten Samstag auch schon angeschaut im katholischen Katechismus, der heute gilt. Wir kennen das gut auch aus dem evangelikalen Bereich, dass solche Ansätze auch gepflegt werden, dass der Mensch etwas beitragen würde zu seinem Heil oder dass mindestens er darin bleiben kann. Zweitens, der wahre Kirchenschatz. Das habe ich schon gesagt, das Evangelium ist der wahre Ablass. Und damit ist es auch der wahre Schatz der Kirche, den sie zu verwalten hat, sozusagen. Diesen Schatz, nicht irgendwelche Verdienste von Heiligen und vielleicht auch noch Christus, hat sie zu verwalten, sondern sie hat den Schatz des Evangeliums zu verwalten. Sie kann keinen anderen Schatz verwalten als das Versprechen der vollen Vergebung für alle, die glauben, dass Gott in Christus alles getan hat. Und das meint Luther auch, wenn er dann in der 60. These sagt: Wohlbegründet sagen wir, dass die Schlüssel der Kirche, die ihr durch das Verdienst Christi geschenkt sind, jenen Schatz darstellen. Diese Schlüssel der Kirche, das finden wir oft im Sprachgebrauch der Theologen, nicht nur der römisch-katholischen Theologen. Diese Schlüssel der Kirche wurden schon von den Propheten angekündigt. Sie versprachen in Gottes Auftrag, dass der Christus diese Schlüssel besitzen wird. Jesaja Kapitel 22, Vers 22. Und ich werde den Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulter legen. Er wird öffnen und niemand wird schließen. Er wird schließen und niemand wird öffnen. Und der auferstandene Christus sagt dann, in Offenbarung 1, 18, ich bin der Erste und der Letzte, der Lebendige, und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig in aller Ewigkeit, und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Die gleichen Schlüssel. Er erwähnt sie auch, wenn er zu Petrus und den Aposteln sagt, und ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was immer du auf Erden binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Und in Matthäus 18, Vers 18, zu den anderen Jüngern, Aposteln: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde binden werdet, wird es im Himmel gebunden sein. Und wenn ihr etwas auf der Erde lösen werdet, wird es im Himmel gelöst sein. Dieses Amt der Schlüssel, das heißt, die richtige Verwaltung des Kirchenschatzes besteht darin, dass die Kirche das Evangelium verkündet. Ganz einfach. Zu lösen, wie es hier im biblischen Text heißt, zu lösen oder zu binden, das bedeutet, dass wir jemandem, der auf Christus vertraut, sagen können: Dir sind deine Sünden vergeben, du bist gelöst. Und dem, der nicht an das Heilswerk Christi glaubt und es nicht annimmt, dem müssen wir sagen: Du bist noch gebunden. Deine Schuld bleibt auf dir. Wenn du nicht umkehrst, musst du die ewige Strafe in der Hölle erleiden. Das ist Lösen oder Binden, das Amt der Schlüssel. Das Evangelium verkünden: Wenn du es annimmst, bist du gelöst. Wenn du es nicht annimmst, bleibst du gebunden. Die Kirche hat nicht das Recht und auch nicht die Macht, selbstständig zwischen Gott und Menschen zu vermitteln. Nicht die Kirche, sondern Christus ist der Mittler zwischen Gott und Menschen. Die Kirche und ihre Diener können nur verkündigen, was Gott als Tatsache geschaffen hat. Wir verkündigen, sagen es den Menschen, was Gott bereits als Tatsache geschaffen hat. An eine Kirche, die es sich herausgenommen hat, in eigener Regie über die Gläubigen zu herrschen, nach eigenen, dem Evangelium fremden Vorstellungen den Zutritt zum himmlischen Erbe zu öffnen oder zu schließen, an eine solche Kirche geht das Wort Jesu: Wehe aber euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, die ihr verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen, denn ihr geht nicht hinein, noch lasst ihr die hineingehen wollen. Sie verwalten dieses Amt der Schlüssel falsch, natürlich. Das ist damit gemeint. Was Luther der römischen Kirche vorhielt, muss auch für die evangelischen Kirchen und Freikirchen von heute eine Ermahnung und eine Warnung sein. Wenn wir nicht das volle Evangelium und das, was es tatsächlich im Leben der Gläubigen bedeutet, verkünden, dann erfüllen wir nicht den Auftrag Gottes an uns. Es würde uns gut bekommen, wenn wir uns darin prüfen, ob wir nicht auch bei uns heimlich, still und leise gewisse Formen von Ablasshandeln einschleichen ließen. Ob wir nicht unnötig Lasten auf die Schultern der Gläubigen legen, wenn wir nicht allein aus der Schrift lehren, dass Gott allein aus Gnade, allein durch Christus uns das völlige Heil geschenkt hat und dass dies allein durch den Glauben völlig empfangen wird. Es geistern in der evangelikalen Szene viele falschen Lehren umher heute, die damit verwandt sind, mit diesen Dingen, die Luther auch anspricht. Lehren, die implizit eigentlich besagen, dass wir für die Sicherheit unseres Heils noch selber zuständig sind. Oder dass Gott einen Anfang gemacht hat, indem er uns ein Angebot macht, das wir nach freiem Willen ergreifen könnten oder auch nicht. Es hängt an uns, ob wir gerettet werden. Oder dass Gott in Wirklichkeit nicht einmal wisse, wie wir entscheiden werden. Er würde nur auf unsere Entscheidungen reagieren. Die meisten dieser Lehren sind nicht neu. Sie waren schon früh in der Christenheit präsent und sie bildeten auch die Grundlage für den römischen Ablasshandel und hängen damit zusammen, dass man Gott nicht zuschreibt oder nicht zutraut, dass er tatsächlich alles für das Heil der Gläubigen getan hat und von unserer Seite eben nichts getan werden kann oder muss. Der Schatz der Kirche ist das volle Heil in Christus, das wir zu verkündigen haben. Er ist uns im vollen Umfang bereits geschenkt und kann nicht weggenommen werden, weil er auf Gottes Werk gegründet ist. Er kann nicht stückweise von der Kirche verwaltet werden, sondern muss verkündigt werden, so wie er uns in der Schrift präsentiert ist. Jetzt noch einige Anmerkungen zum Schluss unter diesem dritten Punkt, die Anwendung des Evangeliums in der Seelsorge. Es gibt tatsächlich, ich sage das ganz vorsichtig, eine Form der Verwaltung des Kirchenschatzes, die sorgfältig geübt werden muss. Es ist anstelle von Ablasshandel die Anwendung des Evangeliums in der Seelsorge. In seiner ersten These hat Luther ja geschrieben, das haben wir vielleicht, habt ihr das in Erinnerung, vom letzten Wochenende, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Ja, wir fallen tatsächlich in Sünde. Nicht nur in Taten, sondern in Gedanken, in Wünschen, in Worten. Und wir sind ständig versucht, eben nicht allein aus Glauben zu leben, nicht allein auf Christus zu vertrauen, sondern die Dinge in unsere eigenen Hände zu nehmen, unsere eigenen Ideen an die Stelle der Schrift zu setzen und so weiter. Wir sündigen täglich. Dafür brauchen wir Vergebung, wir brauchen Korrektur, wir brauchen Wegweisung, um wieder auf den Weg des kindlichen Vertrauens zurückzufinden. Und wir müssen wachsen auch in der Erkenntnis Christi und Gottes und im Verständnis seiner Gnade. Und je mehr wir Gott erkennen, je mehr wir ihn und auch seine Heiligkeit und sein Wirken erkennen, desto mehr werden wir auch uns selbst erkennen daneben und eben diesen Weg der Buße gehen können. Und dies alles können wir nicht für uns allein bewältigen. Gott hat uns dafür Diener und Dienste der Kirche gegeben, so schreibt der Apostel Paulus in Epheser 4, ab Vers 11. Er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Die ersteren dieser Diener, Apostel und Propheten, die haben wir heute noch in der Heiligen Schrift. Die letzteren, das sind die Diener der Kirche, die heute auch gegeben sind. Die Hirten und Lehrer haben die Anweisungen der Schrift, wie das Leben im Glauben, das Leben auf dem Grund des Evangeliums gelebt werden kann. Und daraus beraten sie die Gläubigen, wie sie mit Unglauben und Sünde im täglichen Leben umgehen sollen, wie ihr Leben zur Ehre Gottes gelebt werden kann. Kurz gesagt, sie wenden das Evangelium an auf all die Herausforderungen und Probleme und auf all die Kämpfe mit der eigenen Schwäche, der Sünde, des Fleisches und der Welt. Und so, auf diese Weise können wir sagen, wird der wahre Schatz der Kirche das Evangelium auch verwaltet, verkündigt ins Leben der Gläubigen, verkündigt auf den Kanzeln vor der versammelten Gemeinde und verkündigt im persönlichen Gespräch mit dem Einzelnen.